Jedes beschissene Date ist eine gute Dating-Story.
Oh, ein Eichhörnchen. Oh, wie niedlich.
Wow, okay.
Oh,
Desired, der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Runde Desired, der Podcast. Hier sind wieder Susi,
Nina
und Diana.
Und wir sind nicht die Noel Schuss.
Wir sind die Backstreet Boys.
Wir sind nämlich die Backstreet Boys. Und bevor es jetzt losgeht, wollen wir ganz kurz sagen, wir haben uns hier schicke Ledersessel hingestellt, in dem wir uns gerade richtig reinfläzen. Und falls ihr demnächst irgendwelche Pupsgeräusche hört, dann kommt das entweder von diesen Ledersesseln oder von Diana.
Oder aus
Dianas Hintern. Man weiß es nicht genau.
Ich bin ja ganz froh, dass ich safe bin.
Oder aus Ninas, nee, okay, lassen wir das. Genau, das haben wir, wollten wir jetzt noch klären. Jetzt aber kommen wir tatsächlich zum Thema dieser Folge und das sind offene Beziehungen. Und wir sind auf dieses Thema gekommen durch ein sehr spannendes Interview, das unsere Kollegin Katja mit Charlotte Roach geführt hat. Die hat nämlich neuerdings auch einen Podcast namens Pardiologie. Und darin redet sie unter anderem darüber, dass sie mit ihrem Mann Martin eine offene Ehe führt. Und Katja, unsere Kollegin, hat sie natürlich auch danach gefragt und ihr diverse Fragen generell zum Thema offene Beziehungen gestellt. Und in diesem Interview sind einige sehr spannende und kontroverse Aussagen gefallen, die wir doch gerne als Grundlagen für diesen Podcast verwenden wollen. Und ja, das zum Setting für heute. Jetzt wollen wir aber erstmal auf die Frage eingehen, was ist denn überhaupt eine offene Beziehung?
Ja, Nina, erzähl mal.
Ja, also auf jeden Fall wird das oft alles ein bisschen in einen Topf geworfen. Also ganz viele Leute, wenn sie diesen Begriff offene Beziehung hören, denken da, dass es so ein wildes Durcheinander, das sind Paare, die irgendwie ganz viel in Swingerclubs gehen, da ist irgendwie alles ist erlaubt, jeder mit jedem quasi, aber so ist das in der Regel nicht. Es gibt jetzt zwar keine klare Definition. Jede offene Beziehung hat da schon ihre eigenen Regeln meistens, aber das ist eben ein Punkt. In der Regel gibt es Regeln und es ist nochmal was anderes als Polyamorie. Bei einer polyamoren Beziehung ist es eher so, dass man mehrere Partner hat, die quasi gleichwertig sind, also mehrere Liebesbeziehungen nebeneinander. Und bei einer offenen Beziehung ist es meistens eher der Fall, dass es eine priorisierte, feste Beziehung gibt. Und da sind dann aber eben noch nebenbei in der Regel Affären oder One-Night-Stands erlaubt.
Ja, ich finde, man kann sich das immer ganz gut merken, weil Polyamor, das klingt ja schon so nach Liebe.
Ja,
ich glaube, da steht das Gefühl irgendwie auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Und da lieben sich die Partner halt. Und bei einer offenen Beziehung kann das alles Mögliche sein, also alle möglichen Settings. Aber es gibt halt diese Kernbeziehung, um die das alles drumherum gesponnen wird.
Wie sieht das denn mit eigenen Erfahrungen aus? Also in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich selbst überlegt und festgestellt, ich habe keinerlei Erfahrung mit offenen Beziehungen, was schlichtweg auch daran liegt, dass ich mich darauf nicht einlassen würde. Also ich würde weder selbst auf die Idee kommen, das vorzuschlagen, noch würde ich ein Angebot annehmen, weil ich, also für mich haben offene Beziehungen immer so, es schwingt immer so ein bisschen mit dabei daher, dass ich nicht ausreichen würde zum Beispiel oder dass mir mein Partner nicht ausreichen würde, sondern nein, ich brauche immer noch etwas zusätzlich und dann würde ich dieses ganze Beziehungskonstrukt zwischen zwei Personen in Frage stellen und mich halt fragen, was bringt es dann überhaupt zusammen zu sein? Sollte man dann nicht einfach Single sein und sein Single-Leben genießen, wie man möchte oder ja, ist das überhaupt mit der Beziehung vereinbar? Und für mich persönlich ist es das nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Also ich hatte auch nie eine offene Beziehung. Ich könnte mir das auch grundsätzlich erstmal nicht vorstellen. Also ich würde nicht, also ich war noch nie in einer 30-jährigen Beziehung oder sowas, ne? Also wer weiß, wie es dann mal potenziell wäre, wenn man schon extrem lange zusammen ist, ob ich dann vielleicht doch mal ja irgendwie Lust hätte, diese Wege zu beschreiten. Aber bisher war es auf jeden Fall immer so, dass ich mir das gewünscht habe, weil ich das super romantisch finde, dass man eben ja diese sich da selber so ein bisschen überwindet und eben nur quasi sich dem einen einzigen Partner schenkt sozusagen, egal wie anstrengend das ist. Aber ich war mal in einer Beziehung, wo ich gemerkt habe, dass, also es war eine sehr lange Beziehung und ich habe gemerkt oder vermutet, dass der Partner, also mein Partner so ein bisschen, ja, unzufrieden damit war, also quasi so gerne neue Impulse gehabt hätte und auf jeden Fall auch so Grenzen überschritten hat, die jetzt noch nicht so richtig fremdgehen waren oder so, aber halt irgendwie so in diese Richtung ging. Und ich habe mich da halt sehr oft selbst hinterfragt, ob ich das nicht zulassen könnte, ob meine Liebe für diesen Partner das überleben würde und ob ich nicht grundsätzlich das irgendwie in mir finden kann, ihm quasi da bestimmte Freiheiten zu überlassen. Die hätte ich dann ja vielleicht auch für mich selber einfordern können, auch wenn mich das zu der Zeit nicht interessiert hat. Aber ich muss halt auch rückblickend sagen, ich habe darüber ja nicht nachgedacht, weil das auch ein Wunsch in mir war oder weil das irgendetwas Demokratisches in unserer Beziehung war, sondern ich habe das nur als Resultat daraus gemacht, dass ja irgendwie so eine Unsicherheit entstanden ist in der Beziehung. Ich weiß nicht, ob man das auf dieser hypothetischen Ebene gut versteht, aber...
Aber er hat das nie gefordert, aktiv, eine offene Beziehung.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also das lag aber auch so ein bisschen daran, dass der einfach so ein Macher war. Ne? Der hat halt immer gemacht, der hat nicht viel reflektiert. Das heißt, das einzufordern hätte für ihn wahrscheinlich erstmal so ein bisschen bedeutet, in sich selbst zu gehen und rauszufinden, was will ich eigentlich? Und das hat halt auch nicht unbedingt stattgefunden in dieser Beziehung. Ne? Das heißt, diese Forderung wurde nie an mich gestellt. Ich bin immer eher so mit den... ja, so leichten Ausschweifungen konfrontiert worden, also sich mit irgendwelchen Frauen hinter meinem Rücken treffen und sowas, ne, wo was weiß ich, was passiert ist, weiß man nicht so genau, aber ich habe halt irgendwie immer vermutet, diese Beziehung zumindest auf einer möglicherweise körperlichen Ebene oder so, vielleicht reicht ihm das nicht, aber so gesagt hat er mir das nie, also es war nur eine Vermutung.
Aber das ist ja vor allem ein Punkt, der ganz wichtig ist bei einer offenen Beziehung. Erst muss diese Konversation darüber kommen. Also Kommunikation ist ja was ganz wichtig ist. Ich glaube, ohne geht eine offene Beziehung gar nicht. Und dieses Gespräch muss auf jeden Fall immer an erster Stelle kommen. Also ich persönlich hatte schon quasi zwei gescheiterte Versuche einer offenen Beziehung und kann deswegen für mich jetzt 100% sagen, dass ich auf jeden Fall jetzt und wahrscheinlich auch in Zukunft keine offene Beziehung führen möchte. Es war bei mir aber mal so, dass ich in einer recht langen, meiner bisher längsten Beziehung war, die 7 Jahre lang ging und wo wir nach einigen Jahren schon gemerkt haben, na, irgendwie ist so ein bisschen die Leidenschaft raus, wir hängen irgendwie sehr viel aufeinander und mein damaliger Freund hat dann schon mal dieses Thema offene Beziehungen in den Raum gebracht und da haben wir einfach sehr offen auch darüber geredet. Das hat mich jetzt per se erstmal nicht verletzt, aber ich habe ihm schon gesagt, dass ich mir das für mich eigentlich nicht vorstellen könnte, weil ja, ich da einfach viel zu eifersüchtig wäre bei dem Gedanken, dass er dann mit einer anderen irgendwo ist und wir halt auch zusammen wohnen und das also hat sich für mich ganz befremdlich angefühlt. Allerdings kam es dann zum Ende der Beziehung zu einem Vorfall, wo ich ihm fremdgegangen bin und was ich ihm direkt mitgeteilt habe und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, naja, eigentlich müssen wir ja nicht direkt Schluss machen, er war schon verletzt, aber es war jetzt noch nicht so das endgültige Aus und dann haben wir erstmal gesagt, na gut, dann vielleicht ist das ein Zeichen, vielleicht sollten wir einfach eine offene Beziehung führen, weil eigentlich haben wir uns ja immer noch gern und versuchen wir das mal. Letzten Endes ging dieser Versuch vielleicht so, weiß nicht, vielleicht maximal 2 Monate gut. Also er hat sich dann auch direkt eine geschnappt quasi und ich dann auch ziemlich schnell so den nächsten und habe mich total verknallt und er irgendwie auch. Mhm. Und irgendwie haben wir dadurch eher gemerkt, wir haben jetzt echt irgendwie gar kein Gefühl mehr so füreinander. Also wir hätten uns immer noch gern, wir sind auch immer noch beste Freunde, aber das hat jetzt bei uns nicht unbedingt die Leidenschaft füreinander gepusht, sondern das war dann eher, ich glaube, wir haben dann eher gemerkt, wir müssen beide getrennte Wege gehen und mal, also wir waren da so Mitte 20 am Studieren und haben gemerkt, ja, wir müssen beide mal wieder mehr so unser eigenes Ding machen und das war dann das Ende der Beziehung. Und dann, lustigerweise, bin ich halt direkt in die nächste Beziehung gerutscht mit einem Typen, der von Anfang an gesagt hat, dass er nicht so der Typ ist für eine monogame Beziehung, was mir nicht ganz so gefallen hat, weil ich halt total damals in diesen Typen verliebt war und ich fand das sehr schade, aber ich habe mich dann darauf eingelassen, weil ich dachte, naja, okay, vielleicht kann ich es ja irgendwie versuchen und meine Gefühle da überwinden. Und ehrlich gesagt dachte ich auch, naja, ich komme schon irgendwie damit klar, wenn der mal irgendwie betrunken nach einer Party mit einer ins Bett geht oder so, solange da halt keine Gefühle bei entstehen. Aber letzten Endes war es dann eher so, dass er dann ja immer mal eine andere hatte, in die er sich auch verguckt hat. Je nachdem haben sich dann auch seine Gefühle zu mir verändert. Und das waren also so ein paar furchtbare Jahre für mich, weil ich da erst gemerkt habe, wie eifersüchtig ich werden kann. Und diese Eifersucht habe ich in einer normalen, ruhigen, festen, monogamen Beziehung halt gar nicht. Und da... Also das hat echt das Schlimmste in mir hervorgebracht, zu wissen, dass er bei einer anderen ist, mit der in Urlaub dann spontan irgendwie fährt.
Okay, das ist
und
auch krass.
Ja, das war halt natürlich aber auch keine bilderbuchoffene Beziehung. Das war halt, einer wollte das, ich eigentlich nicht, aber ich habe mich halt ihm zuliebe drauf eingelassen.
Ja, das ist halt diese Dynamik, ne, die ich auch eben versucht habe zu beschreiben. So, wenn das Ganze so von einem ausgeht und der andere versucht, es irgendwie in sich zu finden, dass man das irgendwie übers Herz bringt, weil man halt glaubt, oder vielleicht auch weiß, wenn ich es nicht mache, dann endet es entweder in einem heimlichen Betrug, das ist ja auch scheiße, ne? Also ist ja noch schlimmer irgendwie, oder im Ende der Beziehung, weil derjenige, der eben sich so ein offeneres Setting wünscht, es halt nicht aushält in dem geschlossenen Setting. Ja, und dann quält man sich halt so da rein und ja, dann ist das ja auch was, also dann ist ja auch kein Wunder, dass man sich eifersüchtig fühlt, ne? Weil eigentlich will man es ja gar nicht und eigentlich will man diese Person ja für sich alleine haben.
Ja, vor allem finde ich es voll verletzend, wenn das schon so am Anfang der Beziehung kommt. Ich kann ehrlich gesagt eher Paare nachvollziehen, die halt schon ultra lang zusammen sind, die dann irgendwann nach einer Zeit mal sagen, naja, die Vorstellung halt, mein Leben lang nur mit einem Partner zu schlafen, finde ich schon irgendwie krass, lass das mal öffnen. Ja, okay. Aber wenn jemand von Anfang an der Beziehung schon sagt so, nee, ich kann nur offen, ich brauche irgendwie mehrere. Und gerade in dieser Zeit, wo man ja eigentlich so ultra verliebt ist und also mir geht's dann immer so, ich kann mich dann nur einer Person öffnen. So, das ist die eine Person, ist die Person, an die ich die ganze Zeit denke. So, ich habe halt gar keinen Bedarf nach jemand anderem. Und das finde ich dann so traurig, wenn man merkt, naja, die andere Person anscheinend schon, die fühlt halt anders. Und damit kann ich einfach persönlich nicht umgehen.
Also ich glaube, das kann super funktionieren von Anfang an, wenn beide damit d'accord sind. Und ich glaube, das kann halt auch gerade passieren, wenn einer oder beide eben schon Erfahrungen mit offenen Beziehungen haben und gesagt und sich denken, okay, das funktioniert so für mich eigentlich am besten. Deswegen möchte ich das von Anfang an klarstellen, dass das so der Weg ist, den ich jetzt einschlagen will. Bei vielen Paaren passiert es dann doch irgendwie eher Learning by Doing mäßig. Mhm. Ne? Also irgendwann ist man super lange zusammen und dann stellt man irgendwie fest, es wird jetzt gerade so ein bisschen holprig, mir fehlt irgendwas oder man sagt ja auch oft, irgendwas ist in der Beziehung nicht so in Ordnung, aber ich glaube, das ist eigentlich auch eine schlechte Grundlage, um in diese offene Beziehung zu starten, aber das ist vielleicht nochmal ein ganz neues Fass, das man da jetzt aufmacht.
Man muss halt sagen, dass so kontrovers so eine offene Beziehung ist, es ist ja schon irgendwo ein gutes Konstrukt, um halt diesem Ganzen zu entfliehen, in der Beziehung irgendwann einfach fremd zu gehen. Also das ist ja das, wo sich Paare entweder später öffnen oder von Anfang an, weil vielleicht Leute feststellen, okay, sie wissen genau, selbst wenn sie in eine Person verliebt sind, sie können nicht auf Dauer treu sein, weil aus welchen Gründen auch immer. Und in dieser Hinsicht ist ja eine offene Beziehung eigentlich an sich ein ganz interessantes Konstrukt. Und um nochmal auf Charlotte Roche zu sprechen zu kommen, sie hat sich dazu ja auch geäußert. Und Nina, du hast da etwas vorbereitet.
Genau, sie hat da was ganz Spannendes gesagt. Das ist ein bisschen provokant, also ich muss auf jeden Fall ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber wir hören uns das jetzt erstmal an.
Ja. Ich bin kein Anhänger von Monogamie, weil ich habe das Gefühl, das ist menschen- oder biologiefeindlich. Und wir sind, so viele Leute glauben nicht mehr an Gott oder sind verheiratet, aber nicht in einem christlichen Sinne. Komischerweise ist die Gesellschaft total christlich-moralisch immer noch, dass man denkt, wenn man sich heiratet, dass man praktisch die Kontrolle über sein Geschlechtsorgan abgibt, von seinem Herz und die Seele, und alles gehört dem Partner. Und wenn man den Körper jemand anders gibt oder das Herz kurzzeitig jemand anderem schenkt, geht die Welt unter. Aber ich glaube da nicht dran. Und früher wäre es einfacher gewesen, monogam zu sein, ein Leben lang, weil man ja auch nur 30 Jahre alt geworden ist. Und jetzt werden wir 100.
Das stimmt.
Das ist fast unmöglich, wenn man ehrlich ist.
Okay, also die Kernaussage war, Monogamie ist menschenfeindlich, wir werden älter und da ist es halt fast unmöglich, monogam zu bleiben. Ja, krass.
Ja, auf jeden Fall eine krasse Aussage, aber ich habe das Gefühl, dass das ganz oft angebracht wird von Vertretern von offenen Beziehungen oder vielleicht auch Polyamorie. Aber ja, also dass man quasi einfach sagt, das sind veraltete Strukturen, die so gesellschaftlich weitergetragen wurden. Die stülpen wir uns alle so über wie so ein Zwang. Und wir denken gar nicht mehr selbst darüber nach, was sind eigentlich die Regeln, die zu dir und mir in dieser Beziehung am besten passen. Das finde ich eigentlich auch total sinnvoll. Menschenfeindlich ist trotzdem ein krasses Wort. Also ich weiß nicht, ob ich, oder biologiefeindlich.
Ich finde halt, es ist halt grundlegend schwer zu differenzieren zwischen dem Sexuellen und der Liebe. Also das hängt halt einfach so beieinander, dass ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach zu differenzieren ist. Deswegen kann ich mir auch halt nicht vorstellen, in einer offenen Beziehung zu sein, weil du gehst deinem Partner körperlich fremd und die Emotionen bleiben außen vor. Das muss, ist halt auch was, was man erstmal können muss. Also das könnte ich zum Beispiel nicht. Und das ist ja das, was Nina auch mit ihren Beispielen ganz gut gezeigt hat. Man verliebt sich ja
in viel, oft, wenn man sowas macht. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und man verschenkt sein Herz, wie sie das auch gerade angeführt hat. Und dann, also tut man sich damit nicht selber weh, tut man nicht demjenigen weh, mit dem man diese offene Beziehung führt, tut man nicht demjenigen weh, mit dem man eine Affäre eingeht. Ist das nicht, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das nicht geht, ohne dass das total destruktiv ist.
Ja, also ich kann so, ich finde immer diese ganzen Konstrukte, offene Beziehung, Polyamorie, das hört sich so in der Theorie alles ganz schön an. Aber also ich, so Liebe ist ja auch was Emotionales, das ist ja nicht rational.
Ja.
Und ich störe mich so ein bisschen an dieser Behauptung, dass es so biologiefeindlich ist. Oder meinetwegen ist es das, aber wir sind ja auch keine rein triebgesteuerten Wesen. Und also für mich ist, auch wenn ich überhaupt nicht gläubig oder spirituell drauf sind, ist Liebe für mich dann doch irgendwie so was Höheres, keine Ahnung, ich kann es nicht so ganz benennen. Aber ich finde das eigentlich eine schöne Vorstellung und für mich hat das halt nichts mit Zwang zu tun. Also ich bin jetzt gerade frisch verlobt und habe mir natürlich dann auch so meine Gedanken drüber gedacht, also über diese Aussage, dass sie sagt, man verschreibt so die Kontrolle über seinen Körper und so irgendwie dem anderen.
Über sein Geschlechtsteil.
Ja, das klingt, wie sie das ausdrückt, klingt das natürlich ganz schrecklich. Und wenn sich das für mich wie ein Zwang anfühlen würde, dann wäre das natürlich auch nicht schön, dann wäre das ja keine Liebe. Aber ich finde diese Vorstellung total schön, dass ich irgendwie ein Stück weit meinem Partner gehöre und er mir und wir so ein Team sind. Das ist halt kein Zwang, weil wir das beide ja wollen. Natürlich, wenn wir irgendwo an einem Punkt kommen würden, wo sich das anfängt, wie ein Zwang anzufühlen, dann ja, dann sollte man reden, die Beziehung beenden oder sich auf irgendwelche solche anderen Beziehungskonstrukte einlassen. Ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert und für mich ist das halt schon, muss ich zugeben, einfach eine ganz romantische Vorstellung und nichts Verstaubtes oder irgendwie sogar irgendwie christlich.
Ja, das fand ich halt irgendwie auch, sie hat das jetzt so auf dieses Christliche runtergebrochen, ne? Also wir sind irgendwie alle doch so krass indoktriniert noch und daher kommt das, also zumindest aus diesem einen Zitat, vielleicht sieht sie das ja eigentlich ein bisschen ja, facettenreicher, aber jetzt in dem einen Zitat sagte sie halt, wir sind halt doch eigentlich urchristlich. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt wirklich darauf ankommt. Also weil, wie Nina gerade sagte, es ist halt eine romantische Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das was mit christlichen Werten unbedingt zu tun hat, dass man sich das wünscht.
Ja, natürlich sind das, das Vorstellungen, das sind natürlich gesellschaftliche Dinge, die sind auch erst in den letzten ein, zwei Jahrhunderten entstanden, so wie wir unsere Beziehung heute leben etc. Aber ich finde es halt trotzdem nicht verwerflich. Also na gut, es gibt so ein bisschen, ich kann so Paare nicht so ganz nachvollziehen oder ich finde es ganz schön krass, wenn Paare, die sich seitdem sie 16 sind, irgendwie zusammen sind und dann irgendwie heiraten und dann wirklich mit niemandem jemals anderen was hatten, ist süß, romantisch, aber finde ich ganz schön krass und hätte ich mir für mein Leben mir nicht vorstellen können. Ich bin ganz froh, dass ich so in meinen, dass ich schon diverse Beziehungserfahrungen gemacht habe, die letzten Jahre irgendwie Single-Leben-Erfahrungen ganz viel gemacht habe und das irgendwie so ein bisschen abgearbeitet habe und so. Und
man hat so ein bisschen aus sich rausgeprügelt.
Ja, also ich glaube, das braucht man vielleicht schon. Vielleicht gerade auch, wenn man jünger ist, ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Also ich fände es irgendwie krass, zu früh zu heiraten. So. Das weiß nicht, finde ich immer ein bisschen seltsam. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen erwachsener wird irgendwann, kann man, glaube ich, schon an einen Punkt kommen, wo man sagt, nee, das ist jetzt der Partner fürs Leben. Und ich finde jetzt gerade die Vorstellung nicht doof irgendwie, dass ich niemals mehr mit jemand anders schlafen werde.
Hm. Vielleicht kommt es ja tatsächlich auf die Beziehungsdauer an. Vielleicht können wir uns das jetzt einfach alle nicht vorstellen.
Ja, das mit der Dauer ist tatsächlich krass. Ne? Also ich meine, meine längste Beziehung war 7 Jahre lang. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, 20 Jahre lang eine Beziehung zu sein. Aber man wird ja auch älter und ich weiß nicht, ob ich halt mit irgendwie 40, 50 dann unbedingt ständig das Bedürfnis habe, mich nochmal neu zu verlieben und so. Mhm. Also
ich hoffe halt, dass ich dann mir denke, okay, jetzt ist es irgendwie nach 20 Jahren vielleicht schwieriger, die Beziehung aufregend zu gestalten, immer wieder was Neues irgendwie da, also das irgendwie romantisch zu halten und so. Vielleicht hat man sich auch öfter mal ab und zu mal so ein bisschen auseinanderentwickelt und muss irgendwie wieder zueinander finden. Also so diese ganzen Challenges, die so eine ganz lange Beziehung mit sich bringen, dass man aber halt gerade in diesem Ablauf irgendwie so diesen romantischen Moment findet, zu sagen, und trotzdem entscheiden wir uns, dass wir einander genügen. Das finde ich irgendwie total eine romantische Vorstellung. Also ich hoffe, dass, wenn ich mal das Glück habe, 20, 30 Jahre mit jemandem zusammen zu sein, dass es genau das ist, was uns so von anderen Paaren in Anführungsstrichen unterscheidet, dass wir eben uns die Mühe geben. Aber das finde ich irgendwie auch ganz spannend bei dem Paardiologie-Podcast von Charlotte Roche, weil ihr Mann, das erzählt sie, oder das erzählt er, eben genau diese Vorstellung auch eigentlich immer hatte. So, wir sind was ganz Besonderes. Unsere Liebe ist eine einzigartige Liebe. Es hörte sich für mich so ein bisschen an, so als ob quasi die Öffnung der Beziehung halt von Charlotte ausging und als ob er das am Anfang gar nicht so geil fand, eben weil er das Gefühl hatte, das holt die Beziehung irgendwie von dieser heiligen Ebene runter und wir sind jetzt doch nur ein stinknormales Paar. Und sie sagt dann halt immer, wenn er sowas sagt, ja, ist aber auch gut so, weil es tut uns ja auch überhaupt nicht gut, dass wir irgendwie so das heilige Paar sind sozusagen. Und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz schön irgendwie, dass sie sagt, wir sind halt aber auch nur stinknormal und immer die Beziehung als sowas Unantastbares zu sehen, tut uns gar nicht gut, weil wir können diesem Bild gar nicht gerecht werden letztendlich. Wir müssen das realistischer sehen.
Und realistisch heißt dann für sie, eine offene Beziehung zu führen?
Realistisch heißt, glaube ich, dass man sich zusammen hinsetzt und überlegt, was wollen wir eigentlich? Mhm. So ganz von allen Konventionen abgesehen, was brauchen wir beide individuell, um glücklich zu sein? Ja. Und dann geht das Verhandeln los. Und bei den beiden ist das ja total interessant. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal so gehört habe. Offene Beziehung bedeutet ja für die beiden was Unterschiedliches. Also er schläft mit anderen Menschen, also mit anderen Frauen, vermute ich mal. Und sie braucht das aber, also sie kann nicht nur das Körperliche, erzählt sie in einer Folge, sondern ihr fehlt eher so das, was ihr Mann ihr nicht geben kann, nämlich, dass sie sich immer wieder frisch verliebt. Mhm. Und das sucht sie eher in anderen Leuten. Und da gehört Sexualität dann irgendwann auch dazu. Aber ihr geht es vor allen Dingen darum, jemanden zu finden oder dass das erlaubt ist und abgesegnet von ihrem Mann, wenn sie sich verknallt, dass sie das so ein bisschen ausleben kann. Und irgendwann, ich glaube, du hast das eben gesagt, ne? Also da hat man doch die Angst, dass dann man sich wirklich verliebt. Aber sie sagt, dadurch, dass ich weiß, mein Mann segnet das ab, finde ich den so geil, der ist jetzt so mein Held. So dass ich den besser finde als alle Typen, in die ich mich verknallen könnte. Und irgendwann nach ein paar, keine Ahnung, Wochen, Monaten, ebbt diese Verknalltheit halt wieder ab und dann ist die weg und dann ist das unspannend für mich und dann beende ich das. So erzählt sie das. Und ich finde diese Konstellation so krass irgendwie. Vor allen Dingen, weil ich immer das Gefühl habe, für ihren Mann ist das halt immer noch manchmal ein bisschen schwierig. So, also ich habe das Gefühl, also er klingt schon ab und zu mal so ein bisschen traurig in einem Podcast, wenn sie so darüber redet, dass sie ihre Gefühle woanders hin verschenkt.
Ja, ich glaube aber, also gut, ich kenne jetzt nur ein anderes Beispiel, da ist das ähnlich und ich vermute fast, dass es vielleicht so ein bisschen so ein Frauen-Männer-Ding ist. Natürlich nicht bei allen, aber und zwar habe ich ein Buch gelesen von der Anna Zimt, das ist so eine Redakteurin, Bloggerin, die hat ein Buch geschrieben über ihre offene Ehe auch. In manchen Nächten habe ich einen anderen, heißt das. Und die haben auch verschiedene Regeln, auf die wir später auch nochmal kommen. Bei denen ist das aber auch so, dass er eher mit anderen Frauen schläft, also eher so One-Night-Stands hat. Und sie braucht halt auch oft mit Typen mehr Zeit. Also sie kann nicht einfach mit jemandem ins Bett gehen. Das bringt ihr halt gar keine Befriedigung, sondern sie muss die auch erstmal ein bisschen kennenlernen. So dieses Kribbeln spüren, diese Verknalltheit. Da sollen zwar keine großen Gefühle daraus entstehen, aber es klingt doch auch so ein bisschen ähnlich. Also ich frage mich, ob das... Also ich glaube, ich habe das schon von vielen Frauen gehört, dass sie auch gar nicht so diesen schnellen Sex unbedingt suchen, aber dann doch so dieses Affären-Ding für viele Frauen auch reizvoller ist und dann wiederum bei den Männern halt die Vorstellung ganz geil ist, dass sie eben mal mit einer anderen auch mal ins Bett können. So.
Das kann ich schon alleine aus biologischen Gründen, glaube ich, irgendwie so ein bisschen verstehen, weil für Frauen ist es nun mal auch schwieriger, sich bei einem One-Night-Stand mit einem mehr oder minder unbekannten Menschen, den man nicht gut kennt oder so, einfach fallen zu lassen.
Ja, genau, das
und
sagt sie auch.
Diese einmalige Erfahrung ist dann vielleicht auch einfach gar nicht mal so befriedigend. Ne? Ja. Also
die Frage ist halt, wie befriedigend ist es, wenn du dich in jemanden verliebst und dann sägst du ihn wieder ab? Also selbst wenn halt jetzt wie bei Charlotte Roach, selbst wenn du deinen Mann auf so ein Podest hebst, weil er dir erlaubt, mit anderen Männern Sachen zu machen, keine Ahnung, also absolut in Ordnung, dass sie das so macht. Ich könnte mir es halt für mich absolut nicht vorstellen, weil ich mir halt vorstelle, wenn du das brauchst, dass du dich in jemand anderen verliebst, wie geht das denn dann weiter? Also ich habe dann das Gefühl, sie hat jetzt zum Beispiel ihren Mann nur noch, weil er ihr das erlaubt und weil er ihr aber die gewisse Geborgenheit immer beständig gibt und sie hat da einfach ihre gefestigte Situation, aus der sie aber immer wieder ausbrechen kann und eigentlich ihre richtigen Glücksgefühle mit anderen Männern erlebt. Also so wirkt das halt auf mich und dann frage ich mich, ist diese Ehe nicht einfach nur noch ein nettes Konstrukt für sie, das aber mit Gefühlen nicht mehr viel zu tun hat?
Also ich glaube, man muss erstmal unterscheiden zwischen Verliebtheit und Verknalltheit. Also ich mache das zumindest irgendwie immer so, so ein bisschen Kribbeln für jemanden empfinden, bisschen miteinander flirten, merken, dass man sexuell zueinander angezogen ist, vielleicht auch miteinander lachen können, pliplablu, so. Mhm. Also das sind so Verknalltheitsmomente. So richtig sich in jemanden verlieben, ist sicherlich nochmal eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob das, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob das hier in dieser Konstellation bei den beiden auch eine Rolle spielt, aber es klang für mich eher wie so eine Verknalltheit, die sie dann für andere, ne, dieses frisch verknallte Gefühl eben. Und ich glaube, das ist halt nochmal was ganz, ganz anderes als, das ist die Liebe meines Lebens, wir sind seit 15 Jahren verheiratet, wir haben schon richtig viel miteinander durchgemacht, irgendwie unsere Leben sind total miteinander verwoben. Ich kann das schon nachvollziehen, dass jemand, in dem man sich einfach nur so ein bisschen verknallt, den man vielleicht nur kurze Zeit spannend findet, dass der überhaupt nicht konkurrieren kann mit dem Ehemann. Also ja. Das kann ich schon ein bisschen verstehen. Immer doch, also das Risiko, dass es dann halt irgendwie doch mal mehr wird, steigert sich halt meiner Meinung nach dadurch, dass man das halt immer wieder sucht.
Ich kenne das halt nur, also ich kann es halt nur von mir aus beurteilen, dass wenn ich in jemanden verknallt bin, dann fließt das bei mir irgendwann einfach automatisch über in halt richtig verliebt sein. Und ich könnte da dann nicht die Grenze irgendwann, glaube ich, setzen. Beziehungsweise wenn, dann müsste ich wirklich das innerhalb kürzester Zeit wieder beenden, um bei mir halt diese Gefühle zu stoppen. Weil bei mir ist das wirklich, wenn ich jemanden gut finde, finde ich jemanden auch richtig gut. Und dann läuft das weiter und okay, wenn man dann irgendwann feststellt, man passt vielleicht gar nicht zueinander, vielleicht stoppt das dann meinetwegen wieder. Aber wenn man sich darauf richtig einlässt und das läuft wochenlang und man ist richtig glücklich in dieser Affäre oder wie auch immer, bei mir persönlich wäre halt dann irgendwann der Punkt, wo ich denke, scheiße, ich bin in jemand anderen verliebt. Und dann brichst du demjenigen das Herz, du tust dir selber doch nur weh. Ich sehe da halt dann einfach keinen Vorteil mehr in dieser Konstellation.
Ja, ich finde es halt auch so schwierig, weil man ist ja ein emotionales Wesen, wenn es um solche Sachen geht. Man kann ja nicht einfach einen Schalter umlegen und solche Regeln aufstellen. Das stelle ich mir super schwierig vor. Also weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer offenen Ehe oder Beziehung wäre, ich habe dann mal kurz was mit Person X, wir nennen ihn jetzt mal Carsten. Und ich finde dann irgendwie Carsten ganz toll und mein Partner sagt mir aber, du triff dich jetzt mal bitte nicht mehr so oft mit Carsten, weil ich möchte nicht, dass das irgendwie, dass du zu dem Gefühl entwickelst, weil das ist jetzt unsere Regel. Dann kann ich ja nicht einfach sagen, ach okay, stimmt, hast recht, ich treffe mich jetzt nur noch irgendwie alle 5 Wochen mit Carsten oder so, um da irgendwie das ein bisschen abflauen zu lassen, sondern man hatte dann trotzdem diese Gefühle und dann würde ich dann wahrscheinlich trotzdem da sitzen und die ganze Zeit an Carsten denken, wenn ich mit meinem Partner irgendwie zu Hause rumsitze und ihn dann vielleicht auch so ein bisschen dafür verantwortlich machen, von wegen, ja, du verbietest mir das jetzt und das wird doch noch immer stärker dann dieses Verlangen. Also vielleicht bin ich da auch anders gepolt so, wenn ich mich in jemanden verknalle, dann habe ich auch wirklich nur Gedanken für den. Ich kann das nicht so splitten, das habe ich halt damals gemerkt bei diesem gescheiterten Versuch einer offenen Beziehung. Plötzlich war mein damaliger Partner für mich dann völlig weg und ich konnte mich nur auf eine Person konzentrieren.
Ja, absolut bei dir. Ich sehe das auch so.
Ja, also ich meine, ich bin ja, was mein eigenes Empfinden angeht, bin ich ja eigentlich auch voll auf dieser Seite, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann, wie das wohl sein muss. Es klingt für mich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen schlüssig. Es klingt halt, also sie sagt ja, menschenfeindlich, biologiefeindlich. Das klingt ja so, als ob Monogamie irgendwie sowas super Kompliziertes ist. Ich finde, also was so, gegen was man muss quasi gegen seine eigenen Instinkte ankämpfen. Ich finde allerdings eben aus diesen Gründen, die wir jetzt genannt haben, dass eben auch offene Beziehungen fucking kompliziert klingen. So, ja, ne? Total. Also was man da alles bedenken muss, diese ganzen Eifersuchtsachen, was ist, wenn ein Partner auf einmal nicht mehr mit der Sache einverstanden ist, wie regelt man das, wo trifft man sich in der Mitte? Super kompliziert.
Das war immer so ein Problem, was ich so mit diesen ganzen alternativen Beziehungsmodellen hatte. So, ich komme aus so einer ziemlich linksalternativen Szene, so war ich so in meiner Studienzeit und so, und da war das halt schon damals so vor 10 Jahren, jetzt zu Gott, so alt bin ich schon, ein Thema. Also da war das irgendwie ein großes Thema, Polyamorie, so Kritik an RZB nannte man das, romantische Zweierbeziehung. Wurde da so abfällig drüber geredet und dass man quasi ja, dass man halt, wenn man nicht irgendwie so ein konservativer Spießer sein will, jetzt so grob runtergebrochen, führst du halt so eine polyamore Beziehung oder eine offene Beziehung, weil das halt alles nur alte christlich-moralische Vorstellungen sind quasi. Und ich habe mich dann irgendwie so dran gestört, weil ich habe irgendwie so gemerkt, ich bekomme jetzt so ein bisschen von außen, von dieser alternativen Szene quasi diesen Druck, dass ich mal bitte nicht so spießig zu sein habe und so eine RZB führe. Und ich muss mich mal ein bisschen locker machen und diese Regeln von mir abwerfen. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, so eine offene Beziehung ist für mich viel, viel komplizierter und das erfordert halt so viel Arbeit, so viel Kommunikation mit allen Beteiligten. Und ich habe das halt auch, also ich habe eher polyamore Beziehung in meinem Bekanntenkreis gehabt, da ging das auch total schief so, da haben sich am Ende alle gehasst. Oh Gott. wo ich auch irgendwie einfach denke, eine monogame Beziehung ist halt doch auch eine ganz clevere Erfindung, weil es Sachen auch einfacher macht.
Ja, genau, also es macht Sachen schwieriger, so den Drang, sich vielleicht ab und zu mal auszutoben, den muss man halt vielleicht ab und zu echt mal unterdrücken und das ist schwierig, aber die Regeln sind einfacher, also es gibt halt nur ein paar Regeln und dann die muss man sich halten.
Ja, aber Charlotte Roche hat dazu auch noch was gesagt und sie sieht das so ein bisschen anders. Vielleicht hören wir uns das gerade noch mal
an. Ja, gerne. Mhm.
Aber es gibt ja auch so Theorien, dass wenn man etwas unbedingt verhindern will und praktisch tabuisiert in einer Beziehung, dass das genau dann passiert. Wenn man sagt, ich finde die Liebe oder die Beziehung wichtig und ich würde mit allem klarkommen, was an Schlechtem passiert, weil ich die Beziehung oder die Liebe wichtig finde, dann kämpft man sich eben da durch.
Dann kämpft man sich da eben durch.
Dann kämpft man sich durch so eine offene Beziehung, meint sie damit, ne? Also durch so ein
erweitertes
Beziehungskonstrukt.
Okay.
Also ich finde, sie hat auf jeden Fall recht mit dem, wenn etwas unbedingt verhindert werden will, wird das noch reizvoller. Das sieht man ja allein dadurch, dass halt Leute sehr oft fremdgehen in Beziehungen oder ne, dass halt irgendwelche Eifersüchteleien vorherrschen und es vielleicht auch manche Leute triggert, tatsächlich zu wissen, ich bin jetzt in einer monogamen Beziehung, ich darf nicht fremdgehen und ich weiß nicht, vielleicht fordert das wirklich so ein bisschen den Geist heraus, so dann gucke ich mich doch jetzt um, so irgendwie ist das verboten und gerade daran ist das reizvoller, das kann ich schon irgendwo verstehen.
Ja, aber ich finde halt nicht unbedingt, also das ist halt so ein bisschen Typsache, also das war schon, ich glaube so bei einem meiner ersten Dates mit meinem jetzigen Partner haben wir auch tatsächlich schon darüber geredet, weil ich irgendwie so von dieser ganzen Dating-Erfahrung in Berlin so geprägt war, dass irgendwie alle in ihren Profilen schon stehen hatten, Polyamor, offene Beziehung, bloß nichts Monogames, wo ich schon dachte, ach. So, also ich mag das einfach nicht. Und ich habe das, es gibt halt zum Beispiel bei OkCupid, kannst du sogar einstellen, dass du dann nur Leute suchst, die irgendwie eine monogame Beziehung wollen, weil ich halt aus meiner Erfahrung gemerkt habe, so, ich möchte das halt nicht mehr. Und das wollte ich halt bei ihm auch nochmal klarstellen. Und unser Gespräch darüber ging ungefähr so, was hältst du von offene Beziehung? Er sagt, oh Gott, auf keinen Fall. Und ich sage so, oh Gott, zum Glück. Und das ist halt so unsere Einstellung dazu. Und das also freut mich total, dass es bei ihm nicht so ist von wegen, ach ja, mal sehen, wie es so läuft, sondern es ist halt bei uns wirklich glasklar, dass wir halt keine offene Beziehung wollen. Und ich würde jetzt aber nicht glauben, dass dadurch jetzt dann doch irgendwie so der Reiz am Fremdgehen auf einmal höher ist. Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wenn Leute dann doch, also wenn beide Partner sich irgendwie denken so, jo, ich denke die ganze Zeit an jemand anders, aber ich darf das nicht äußern, dann ist natürlich scheiße, ist natürlich immer optimal, wenn du eine sehr offene Kommunikation mit deinem Partner hast und sobald solche Gefühle aufkommen, du das ehrlich ansprechen kannst. Und ich würde ja schon auch sagen, wenn jetzt mein Partner zu mir kommen würde und sagen würde, boah, irgendwie, ich weiß nicht, ich muss gerade die ganze Zeit an irgendeine denken, es würde mich total verletzen oder so, aber oder selbst wenn er mal irgendwie besoffen fremdknutschen würde, ja, fände ich auch nicht cool, aber da muss ihr recht geben, da wäre ich jetzt auch nicht so der Typ, der sagen würde, da muss man dann, weil die Gesellschaft das so vorschreibt, muss man dann auf jeden Fall Schluss machen. Ich finde, man kann schon auch für Dinge eine Lösung finden, wenn man offen darüber redet. Aber
ja, es ist halt die Frage, meint sie, weil man es prinzipiell verboten hat, also am Anfang als Regel gesetzt hat für sich, für beide quasi, wir wollen einander treu bleiben, wir dürfen einander nicht fremdgehen, ob es dadurch schon alleine reizvoller wird oder ob es erst reizvoll wird, wenn der eine das gerne möchte und der andere merkt, so wie quasi ja bei mir in der Konstellation das war. Ne? Also ich meine, bei mir ist das natürlich auch nur eine Vermutung. Ich kann halt nicht hundertprozentig behaupten, dass mein damaliger Partner diesen Wunsch hatte, aber ich habe es irgendwie so wahrgenommen. Und vielleicht dadurch, dass ich auch teilweise dann irgendwie eifersüchtiger war, als ich es normalerweise bin, dass ich irgendwie ab und zu den Drang hatte, da vielleicht so ein bisschen hinterher zu sein, wo bist du heute Abend, mit wem triffst du dich oder so. Vielleicht dadurch, dass man dieses Korsett dann so zuschnürt, wird es für den anderen noch reizvoller auszubrechen sozusagen.
Vielleicht liegt das wirklich an der Kommunikation. Also wenn jemand wirklich ständig das Thema aufbringt und ständig eifersüchtig ist oder ständig dir Verbote setzt und sagt, du triffst dich nicht mit dem oder mit wem schreibst du da und blablabla. Wenn du das ständig zu hören bekommst, dann kann ich mir eventuell vorstellen, dass es bei manchen Leuten das auslöst, dass sie sich denken, naja, nicht, na jetzt erst recht, aber weißt du, so, dass im Kopf dann irgendwas umschaltet und sagt, okay,
I want to break free,
das ist gerade so reizvoll für mich und dann mache ich das eben.
Ja, aber ich glaube auch sowas wie Eifersucht ist halt ein Thema, wo Leute ganz unterschiedlich drauf reagieren. Also ich bin jetzt selbst, glaube ich, keine so krankhaft eifersüchtige Person. So, ich finde es irgendwie vollkommen albern, wenn man jetzt irgendwie eifersüchtig ist, wenn der Partner Pornos guckt oder sich mit anderen Freundinnen trifft oder so. Also das ist auf keinen Fall ein Problem. Und ich finde so ein Stück weit Eifersucht manchmal auch ganz gut. So, also wenn ich mit meinem Partner manchmal über Sachen rede, dann sind wir da so ein bisschen humorvoll so. Also dann sage ich ihm schon mal, wenn mir irgendein Typ irgendeine Nachricht geschrieben hat, sage ich das ihm auch. Und dann ist er manchmal so ein bisschen eifersüchtig, aber so auf so eine ganz süße Art irgendwie. Und das gefällt mir auch und umgekehrt irgendwie genauso. Und ich finde das halt nicht schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das sofort als sehr einengend auch empfinden, sobald da so ein bisschen so eine Spur Eifersucht aufkommt.
Kommt wahrscheinlich echt auf den Grad der Eifersucht auch an und wie man das dann selber aufnimmt und schwierig auf jeden Fall.
Ist halt auch die Frage, ob man vielleicht, wenn man ganz viele Regeln gemeinsam vereinbart hat in so einer Beziehung, also in so einer offenen Beziehung, ob das dann so ein bisschen diese Eifersucht unterdrückt oder ob das die verhindert, weil man hat ja gemeinsam Regeln festgesetzt. Das heißt, es findet ja auch gar kein Betrug statt sozusagen, sondern es ist ja alles miteinander vereinbart. Man hat ja dem anderen quasi sein Einverständnis gegeben. Alles, was der macht, darüber bin ich vielleicht nicht informiert, aber ich habe quasi mein Okay dazu gegeben. Ob das nicht vielleicht diese Eifersucht auch so ein bisschen, also der Eifersucht den Wind aus den Segeln nimmt sozusagen.
Ja, genau. Also zumindest sagt das diese Anna Zimt, die das Buch über ihre offene Ehe geschrieben hat. Sie hat sogar gesagt, dass sie früher mega eifersüchtig war. Und sie haben dann eben zu Beginn ihrer offenen Ehe ein paar Regeln aufgestellt. So ein paar. Eine Regel war zum Beispiel, dass es ein Vetorecht gibt, wenn jemand eben was mit jemandem hat, wo man einfach ein schlechtes Gefühl hat oder wo man sagt, boah, das ist jetzt irgendwie der Typ aus dem Laden, aus der Straße, wo ich immer dran vorbeiläufe. Und immer, wenn ich dran vorbeilaufe, muss ich irgendwie dran denken, dass du was mit dem hast. So, dann kann man auch sagen, so, nee, lass das mal. Dann haben die auch die Regel, dass man sich nicht zu häufig mit der anderen Person trifft. Am besten nur so alle 2 Wochen, damit er eben...
Das ist doch schon voll häufig.
Ja, denke ich auch. Also, es halt nicht zu viel entsteht so. Das finde ich auch irgendwie so komisch, dass man das dann so drumherum planen muss. Wobei sie da auch geschrieben hat, naja, vielleicht werden sie das irgendwann mal im Laufe ihrer Beziehung ändern. Und die haben auch die Regel, dass man nur eine Nacht am Stück mit der anderen Person verbringen darf. Weil sie sich da auch noch nicht sicher war, ob das nicht vielleicht auch mal auszuweiten wäre. Genau, und da gibt es noch so diverse andere Regeln. So, wenn es dem anderen Partner zum Beispiel nicht gut geht, dann wird man vielleicht nicht unbedingt mit jemandem mit seiner Affäre so ins Bett hüpfen müssen, sondern kümmert sich schon vorrangig immer um seine eigentliche Beziehung.
Ich finde, das klingt so wahnsinnig absurd alles. Also ja. Je mehr Regeln du vorlässt, desto mehr denke ich mir so, mein Gott,
das klingt so anstrengend. Aber die kriegen es tatsächlich hin und irgendwie, als ich es gelesen habe, ich habe schon auch geglaubt, dass die wirklich sich wahnsinnig doll lieben. So, die kennen sich schon ultra lange, die haben ein krass vertrauensvolles Verhältnis. Das klingt alles so ein bisschen absurd, glaube ich, wenn man diese ganzen Regeln hört, aber ich glaube, die kriegen das komischerweise schon irgendwie hin. Wobei, also Eifersucht bei denen auch ein Thema ist. Sie schreibt zum Beispiel auch, dass die sich keine Details von ihren sexuellen Abenteuern erzählen. Was ich dann aber ganz witzig fand, in ihrem Buch schreibt sie halt sehr detailliert darüber. Also sie schreibt halt jede Geschichte, wie sie sich gefühlt hatten, wie aufregend das war, welchen Sex sie hatten. So,
ich dachte hoffentlich okay, liest sie ihr Mann
vielleicht nicht. Vielleicht das ist noch eine neue Regel, nicht dieses Buch lesen.
Das finde ich halt irgendwie krass, wenn ich halt wüsste so, jo, also mein Partner hat da draußen ein Buch, wo er über seine sexuellen Eskapaden irgendwie schreibt und... Also ja, mich würde es da auf jeden Fall in den Fingern jucken und ich würde das lesen und mich würde es wahnsinnig verletzen. Also so ganz nachvollziehbar fand ich diese ganzen Regeln nicht, aber gut, bei denen scheint es zu funktionieren. Und eine Regel ist natürlich auch, dass die Person, mit der man was hat, dass die auch d'accord ist damit, dass die weiß, was hier passiert und dass sie nicht irgendwie hinters Licht geführt wird und irgendwie vorgegaukelt bekommt, daraus könnte noch eine Beziehung werden, sondern das muss wirklich.
Ja, klar, das darf man ja auch nie vergessen. Es gibt ja immer noch diesen dritten Mensch, der auch irgendwie Gefühle hat.
Da frage ich mich auch mal, da muss doch so oft zu Fällen kommen, wo sich dann doch einer verliebt, weil man kann, selbst wenn man am Anfang gesagt hat, ja, ich weiß, worauf ich mich hier einlasse, das hier ist so ein offenes Ding, Gefühle können ja trotzdem anders laufen.
Ja.
Also man ist ja nie davor sicher, deswegen, naja. Und natürlich ist auch Safer Sex ein Thema. Also die haben auch die Regel, dass, wenn es geht, doppelt verhütet wird, also mit Kondom plus weitere Verhütungsmethode, dass da auf jeden Fall kein anderes Kind mit einer Person außerhalb der Beziehung gezeugt wird, weil das wäre halt auch ihr absoluter Albtraum.
Ja, oder Geschlechtskrankheiten. Ja, ne? Also die nimmt man ja halt auch mit in seine Kernbeziehung quasi.
Ja. Und eine Sache, die ich auch ganz interessant fand, die hatten auch überlegt, ob sie bestimmte Sexpraktiken ausschließen, dass man irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel Analsex bitte nicht mit einer anderen Person hat, sondern nur in der Beziehung. Aber dann haben sie tatsächlich gesagt, dass sie das doch nicht machen wollen, dass sie das zu einschränkend finden. Also sexuell ist alles erlaubt. Fände ich irgendwie auch ganz schön krass, wenn mein Partner irgendwelche Dinge mit einer anderen Person machen würde, die wir noch nie gemacht haben und da irgendwie so ein anderes Level erreicht oder so. Ich weiß nicht, ich könnte damit nicht umgehen.
Entschuldigung übrigens, dass der Leser ist das. Ich entschuldige mich schon mal, falls man das gerade hört.
Man hört deine Gedärme, Susi. Dabei reden wir hier gerade über Regeln. Ja, also ich habe ja auch dieses Pärchen in meinem Freundeskreis. Ich habe auch übrigens vorher mit denen geredet, ob das okay für die ist, dass ich die hier in dem Podcast erwähne. Und die haben gesagt, das ist kein Problem, solange ich nichts erwähne, was sie sozusagen nach außen hin kenntlich macht. Weil im Freundeskreis sind alle zwar darüber informiert, glaube ich, dass sie eine offene Beziehung beziehungsweise mittlerweile eine offene Ehe führen. Aber weder im Job noch die Eltern wissen halt Bescheid. Deswegen, das soll auch nach Möglichkeit erstmal so bleiben.
Wir können ihn ja einfach Carsten nennen.
Das ist mein Carsten. Carsten hat eine offene Beziehung und deswegen gehört er jetzt gerade wieder mir. Naja, auf jeden Fall ist das bei den beiden halt auch so. Also die haben auch recht viele Regeln und bei denen ist das genau umgekehrt, wie man das oft hört, dass eben nicht so genau über diese dritten Personen gesprochen wird und was man mit denen macht, sondern die unterhalten sich darüber. Ne? Also ich meine, die würden sich jetzt vielleicht nicht jedes sexuelle Detail gegenseitig erzählen, aber die, bei denen ist das schon so, ich glaube, die haben die Beziehung geöffnet, da waren die 3,5 Jahre zusammen, jetzt sind die, ich sag mal, 8 Jahre zusammen, also das läuft schon lange und das läuft auch gut. Die können die Beziehung jederzeit wieder schließen sozusagen, also das machen die vor allen Dingen, wenn es einem von den beiden gerade nicht gut geht oder wenn sie als Paar erstmal so ein paar Issues ausklamüseln müssen, ne? Also sie wollen halt schon, die Basis ist halt, dass es bei denen gerade alles stabil ist und dann diese Anstrengung, die dann doch ein bisschen damit verbunden ist, dass die Beziehung geöffnet ist, die ist in Ordnung, wenn die Beziehung gerade stabil ist sozusagen. Und bei denen ist das halt so, die fragen sich auch um Erlaubnis. Also die wollen, dass der Partner das absegnet. Ich werde jetzt, möchte mit dieser Person jetzt Sex haben. Findest du das in Ordnung? Findest du die Person in Ordnung? Und der Partner darf dann halt sein Veto einlegen zum Beispiel oder sagen, ist in Ordnung.
Aber lernen die sich dann auch gegenseitig kennen?
Das passiert oft bei denen, ja. Oh, also die sind auch, fahren auch teilweise zusammen in Urlaub.
What?
Oder da waren auch, also ich war ja bei denen auf der Hochzeit und da befanden sich halt schon einige von diesen Leuten halt dann auch, von den dritten Personen.
Verrückt. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass dann wirklich sich 3 Leute zusammensetzen und darüber sprechen. Das finde ich halt so irgendwie so absurd. Also das hat dann für mich fast dann schon wieder so was Patriarchales irgendwie, wenn dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zu meinem Freund gehen würde und sagen würde, darf ich jetzt bitte mit diesem Typen bumsen und wir sitzen da so zu dritt und er sagt, ja, ich gebe dir meine Erlaubnis und hier hast du meine Frau quasi. So, das ist irgendwie total awkward. Also,
naja, hier hast du meine Frau, so ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist ja eine beidseitige Sache. Ja. Also sie sie muss ihm ja auch die Erlaubnis erteilen. Ne? Also, und ich habe dann auch irgendwie, wir haben uns jetzt letzte Woche gesehen und da habe ich nochmal so nachgefragt, so, wie funktioniert das eigentlich, wenn du jetzt irgendwie super spitz auf eine bist? So, sagst du dann, Moment mal, halt, ich muss jetzt gerade erstmal bei meiner Frau anrufen, und, um Erlaubnis zu fragen. Und er meinte, also ja, rein theoretisch würde das so funktionieren. Ne? Also, aber oft ist es bei denen so, das passiert jetzt auch nicht an einem Abend so, man tastet sich an diese Person ran. Das sind jetzt oft nicht auch One-Night-Stands in dem klassischen Sinne. Man lernt jemanden in der Disse kennen, sondern oft sind diese dritten Partner quasi auch, oder diese, ja, also diese dritten Personen quasi sind auch Leute, die die schon vorher in irgendeiner Art und Weise kannten oder so. Die sind dann schon über das Beziehungskonstrukt öfter mal informiert. Und dann bahnt sich da so ein Interesse aneinander an, und man, wenn man das Gefühl hat, okay, ich könnte mir das vorstellen, wenn die andere Person das erwidert, dann spreche ich mal mit meiner Frau darüber und frage die mal, fändest du das eigentlich okay, wenn ich mit XY, mit der Claudia jetzt was anfangen würde?
Also das finde ich ja gerade verrückt. Also dann sind das nicht mal irgendwelche wildfremden Personen, sondern welche aus dem erweiterten Freundeskreis quasi.
Ja, oder dem Freundeskreis sogar, ja. Mhm.
Das finde ich ja noch
mal Spur. Das finde ich auch krass. Vor allen Dingen halt, weil ne, die verbringen dann halt auch weiterhin Zeit mit. Also ich finde das halt auch so super krass. Und ich habe ihn halt letztens auch gefragt, so, wie haltet ihr das eigentlich aus? Also so eifersuchtsmäßig, wie könnt ihr das ertragen? Mhm. So diese Menschen die ganze Zeit zu sehen und auch zu wissen, meine Partnerin macht das regelmäßig, ich mache das regelmäßig. Und er meinte halt zu mir, das Ding ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass niemand anderes meiner Frau das geben kann, menschlich, emotional, bla. Und niemand anders kann diese Person für meine Frau sein, die ich bin. Also da kommt niemand dran. Das wird niemals passieren. Und das liegt auch unter anderem daran, dass sie jetzt schon super lange zusammen sind und dass sie eben auch diese Anfangsphase hatten, diese ersten 3,5 Jahre, wo sie eben nur zu zweit waren. Aber es liegt auch einfach an dieser starken Verbindung, die sie zueinander haben und dass sie so auf einer Wellenlänge und auf einer Augenhöhe miteinander darüber
kommunizieren. Ich kann das schon nachvollziehen. Also ich glaube, das funktioniert eben auch nur, wenn beide ein ganz gesundes Selbstbewusstsein haben und nicht irgendwie verunsichert sind, ob der andere einen wirklich liebt. Aber also ich kann ja noch so sehr denken, dass ich die allerbeste Frau für meinen Freund bin. Was ist, wenn er irgendwie doof ist und einen schwachen Moment hat und das halt nicht rafft? Also das kann ich ja dann noch so viel denken.
Ich finde es ja interessant, dass es vor allem so ähnlich klingt wie Charlotte Roach, die über ihren Mann redet und sagt hier, mein Mann kann keiner ersetzen und er lässt das zu und er steht für mich wie auf einem Podest und da kommt keiner ran. Das klingt ja jetzt hier so ein bisschen ähnlich, ne?
Genau.
Was ich mir halt einfach immer noch nicht vorstellen kann. Also für mich klingt das nicht wie was funktioniert. Deswegen finde ich es aber gerade so faszinierend, dass du sagst, dass das Ganze 8 Jahre schon läuft. Beziehungsweise die offene Beziehung
oder
seit...
vielleicht sogar 9, ich weiß es gar nicht.
Das finde ich schon verrückt. Ich glaube, es funktioniert halt auch besser bei Paaren. Zumindest hatte ich den Eindruck bei dieser Anna Zimt und ihrem Mann. Die hocken halt nicht so sehr aufeinander. Inzwischen wohnen sie zwar zusammen, die hatten aber auch längere Phasen, wo sie auch in anderen Städten gewohnt haben. Und sie hat auch gemeint, wenn sie mal beruflich unterwegs sind, die telefonieren gar nicht unbedingt jeden Tag miteinander. Es gibt vielleicht mal so eine Gute-Nacht-Nachricht oder so, aber das war's. Und die wissen auch teilweise gar nicht ständig, was der andere gerade macht. Und ich glaube, in so einer ein bisschen lockereren Beziehung, da kriegt man ja auch automatisch nicht immer alles mit und dann kann man es dann einfach irgendwie vergessen. Wohingegen, ich muss halt sagen, ich habe eher so eine Beziehung, ich weiß ständig, was mein Partner macht. So, wir schreiben unseren Tag irgendwie 12 Nachrichten irgendwie und ich wüsste ja sofort, was ist, so, wenn er mir auf einmal nicht schreibt. So. Und ich würde das quasi dann so live mitbekommen, wenn mein Partner irgendwie mit einer anderen irgendwie am Start ist.
Ja,
vielleicht kommt es ja wirklich komplett auf den Beziehungsstil an, wie man sich das für sich wünscht und vorstellt. Das heißt, die Frage ist ja, also was wir mit unseren Rückfragen ja immer wieder zeigen, ist, wir zweifeln an, beziehungsweise ich rede jetzt mal von mir, ich zweifle immer an, ob eine offene Beziehung führen heißt, dass man seinen Partner nicht genug liebt. Und für mich hat das so den Anschein tatsächlich, als ob da irgendwas mit der Liebe nicht stimmen kann, beziehungsweise da keine richtige Liebe vorhanden ist, sondern eher ein, ich habe da einen Partner und ich weiß, er ist in gewissen Lebenspunkten, die mir wichtig sind, immer für mich da und er unterstützt mich und er gibt mir eine gewisse Geborgenheit, aber er gibt mir bei weitem nicht genug, dass mir das ausreicht. Und für mich wäre das ein Zeichen, dass einfach tatsächlich nicht die Liebe vorhanden ist, die nötig ist für eine funktionierende Beziehung. Also für mich ist eine offene Beziehung einfach ein Konstrukt, was
nicht funktionieren würde. Nicht für mich zumindest. Man sieht ja, dass es funktioniert, deswegen finde ich das wahnsinnig spannend, das Thema. Aber für mich würde das bedeuten, dass mich mein Partner nicht genug liebt, wenn er mir mit einer offenen Beziehung ankommen würde. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
Ja, also ich würde das mir niemals anmaßen, das quasi zu über andere offene Beziehungen oder sowas zu behaupten. Ich würde auch nicht sagen, wenn jetzt mein Partner irgendwann mal ankommt und sagt, du, ich möchte die Ehe öffnen, weil mir fehlen so ein paar spannende Momente, die man nur mit was Kurzfristigem haben kann, dass das unbedingt bedeutet, dass die Liebe nicht stark genug ist oder so. Aber ich könnte trotzdem sagen, ich würde es halt nicht wollen, weil ich es nicht romantisch finde und weil ich mich kenne. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht überwinden könnte. Ja, das kann man meinetwegen Charakterschwäche nennen, aber ich nenne es halt einfach, ich habe keinen Bock da drauf, lass mich in Ruhe damit. Ja, also ich habe keine Lust, mich da zu überwinden für meinen Partner. Ich hätte das Gefühl, ich müsste mich verbiegen und das ist einfach was ich mir zumindest aktuell nicht vorstellen kann, was mir jemals gefallen könnte oder woran ich jemals gefallen haben könnte. Das würde natürlich im schlimmsten Fall bedeuten, dass die Beziehung dann vielleicht irgendwie auseinandergeht, ne? Wenn man sich gegenseitig nicht mehr das geben kann, was der andere braucht.
Naja, aber das ist ja auch vollkommen okay, glaube ich, dass wir uns das jetzt selber gerade alle für unsere Beziehung nicht vorstellen können. Ich glaube, manchmal macht man da so den Fehler, das ist so ähnlich wie bei Vegetariern und Veganern, dass sobald man was von denen liest, irgendwie wie die ihr Leben führen, denkt man, fühlt man sich gleich so ein bisschen offended und denkt, die kritisieren jetzt meine Beziehungsform und wollen jetzt von mir, dass ich auch so frei und so lebe. Aber ich glaube, das ist in den meisten Fällen ja nicht so. Ich glaube, ganz viele offene Beziehungen sind nicht unbedingt selber missionarisch. Die haben für sich das Modell gefunden und das ist ja schön. Und ich glaube, bei ganz vielen Beispielen, so von denen man hört, wo das funktioniert, jetzt bei dieser Anna Zimt oder Charlotte Roche, klingt das für mich schon so, als gehen die sehr respektvoll und liebevoll miteinander um. Also da kenne ich monogame Beziehungen, die sind weitaus, die sind schlimmer. Die sollten sich vielleicht eher mal öffnen oder sich einfach trennen. Deswegen, ja, also ich möchte mir auf jeden Fall auch nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, offene Beziehung ist weniger Liebe. Wobei ganz tief in mir drin denke ich das zumindest doch auch irgendwie. Also zumindest, wenn ich irgendeinen Typen hätte, der jetzt das von mir verlangen würde, müsste ich halt auch eben Nein sagen.
Toll, jetzt sehe ich aus wie die Meckerdiesel, die die Leute anfangen.
Nee, gar nicht.
Also mal ein bisschen ich offener, das ja auch Susi. Sei doch mal ein bisschen groovy.
Also so ein bisschen denke ich mir auch bei offenen Beziehungen so, boah, diese Hippies so, die jetzt irgendwie so einen auf. Also ja, ich bei manchen Leuten, jetzt nicht bei den Beispielen, die wir genannt haben, aber ich kenne so ein paar Leute, die so in so polyamorösen Beziehungen waren, wo ich gedacht habe, das kam eher von außen. Das kam nicht unbedingt aus einem inneren Verlangen raus, ich möchte so und so mein Leben leben, sondern es war auch so was Ideologisches. So, ich möchte jetzt, ich bin jetzt irgendwie so cool und linksalternativ, deswegen führe ich jetzt auch meine Beziehung so. Das finde ich dann halt scheiße. Also ich finde, man sollte schon irgendwie erstmal in sich reinhorchen und irgendwie gucken, ob man das wirklich will. Und es ist auch völlig in Ordnung und genauso cool, eine monogame Beziehung zu führen. Ja.
Ja, und ich möchte immer noch nicht offenden, deswegen möchte ich ganz kurz nochmal einhaken. Ich möchte auf gar keinen Fall Leute angreifen, die eine offene Beziehung führen. Genauso wenig, wie ich Veganer angreifen will. Bei mir ist es immer so, ich versuche ein Verständnis zu finden, weil im ersten Moment bei mir halt kein Verständnis da ist. Einfach nur, weil ich halt ein völlig anderes Mindset zum Thema Beziehung habe. Und man hat es auch im Podcast öfter gemerkt, dass ich immer wieder gesagt habe, aber das ist doch, das geht doch gar nicht und da ist doch keine Liebe dahinter. So, das ist gar nicht böse gemeint. Also das ist eher so, ich habe damit bisher gar keine Berührungspunkte gehabt und finde das mega spannend, dass das bei Leuten zu funktionieren scheint. Ich kann mir das halt einfach nur für mich nicht vorstellen. Und das kommt halt, glaube ich, bricht
da
glaub ich, immer
wieder
raus.
Da kann ich dir wirklich empfehlen, dir mal diesen Pardiologie-Podcast anzuhören.
Ich werde das mal machen. Ich werde das mal machen.
Und vielleicht Werbung für einen anderen Podcast
vielleicht
gemacht,
ändere ich dann halt meine so. Meinung absolut. Und dann, Diana, geht das los mit uns beiden.
Oh, endlich. Endlich können wir raus aus der Getränkekammer und in die Welt rein.
Ja, okay.
Naja,
richtig awkward. Aber eigentlich der perfekte Übergang zu einer neuen Rubrik, die wir an dieser Stelle einführen wollen. Und zwar haben wir jetzt so viel über Beziehungen geredet und sind so in die Tiefe geschweift, dass wir euch jetzt am Ende noch ein bisschen was zum Lachen mit auf den Weg geben wollen und stellen dir unsere Kategorie, unsere neue Kategorie vor.
Desired. Forumsperlen.
So, jetzt haben wir unseren neuen Jingle gehört. Mega geil.
Richtig gut.
Vielleicht sollten wir erstmal das Prinzip erklären.
Ich würde auch sagen, lass uns kurz erklären, um was es hier geht.
Ja, also auf jeden Fall bei der Recherche unter anderem zum Podcast. Wir gucken uns ja auch immer so ab und zu an, was ihr so in den Kommentaren zu unseren Artikeln schreibt, aber auch, was ihr im Desired-Forum schreibt. Wir haben ja auch ein Forum, da unterhalten sich die Leute auch über so Themen wie Dating-Fails oder wie in dieser Folge offene Beziehung. Und dabei ist uns neben sehr vielen wertvollen Beiträgen auch aufgefallen, dass da ein paar ganz schöne Perlen dabei sind.
Ja, man muss ja sagen, in Foren schreiben sich ja auch manchmal Leute rum oder gewisse Trolls, wo man sich denkt, wow, was habe ich da gerade gelesen?
Und manche Sachen sind, glaube ich, auch schon sehr alt. Also ich glaube, manche Geschichten sind dann auch schon verjährt, würde ich mal sagen. Und
Also auch hier wollen wir quasi wieder niemanden offenden, um das gerade mal anzugehen.
Wir haben auf jeden Fall uns jetzt vorgenommen, immer wenn wir solche richtig so Beiträge finden, die von irgendwelchen Trollen geschrieben wurden, uns irgendwie krass zum Lachen bringen, uns irgendwie total absurd vorkommen, dass wir die mal sammeln für uns und mit in den Podcast bringen und uns gegenseitig vortragen. Das ist quasi die neue Rubrik. Desired Forumsperlen. Ich weiß nicht, will einer von euch mal anfangen und seine Perle vorstellen?
Ich möchte mal,
zeig mir mal deine Perle.
Wow. Dirty. Ich glaube, das wird jetzt drin gelassen, wird nicht rausgeschnitten. Ich prangere dich damit an. Ich fange einfach mal mit meiner Perle an, weil ich glaube, entweder ist sie sehr lustig für euch oder extrem unlustig. Aber ich habe einfach nur die Überschrift gelesen und musste sehr lachen. Und möchte euch einfach mal raten lassen, um was es in diesem Forum-Thread denn geht, mit dem Titel Alles abstempeln.
Alles abstempeln? Also erstmal bin ich gerade super erleichtert, dass wir nicht denselben Beitrag ausgesucht haben. alles abstempeln.
Ja, das klingt erstmal voll lame.
Jemanden, der krasse Probleme bei der Post hatte.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich um Stempel geht und nicht um das sinngemäß, also nicht um Menschen abstempeln mit Vorurteilen oder so, sondern es geht, glaube ich, wirklich um echte Stempel, würde ich sagen.
Verdammt. ich dachte, ich kann euch aufs Glatteis führen und dachte, hier geht es um ein krasses Beziehungsthema und dass jemand alles abstempelt, aber lol, dann halt nicht. Nein, es ist tatsächlich einfach nur ein Beitrag, der auch keinerlei Antworten bekommen hat mit, hey, wie macht ihr das mit Dokumenten? Stempelt ihr die immer mit einem Datum ab, um auf der richtigen Seite zu sein? Und dann verlinkt ihr auf irgendeinen anderen random Artikel. Wie seht ihr das? Keine Antworten.
Ach, schade.
Tja. Ich würde dem Herrn Stempeljungen gerne helfen, aber das Thema ist auch leider schon verjährt ein bisschen, schon ein bisschen älter.
Aber du könntest ihm trotzdem noch einen Rat mit auf den Weg
ich,
geben.
Ich rede nochmal mit ihm über Stempel.
Ja, antworte mal im Forum auf Stempeljungen.
Auf Stempeljungen? Ja. Okay, ich gebe ihm mal einen Tipps zum Stempeln.
Okay.
Wow, das war jetzt richtig lame.
Okay, ich habe eine Perle, also ich habe zwei mitgebracht, falls wir uns doppeln. Ich könnte entweder die mit dem lustigen Text vorlesen oder die auch, wo man bei der Überschrift raten muss, worum es wohl gehen könnte.
Das kann ich ja jetzt schlecht wissen. Ich vermute einfach mal, wir haben unterschiedliche Sachen genommen.
Nimm die jetzt zuerst.
Nee, ich meine, was gefällt euch mehr? Also was möchtet ihr? Möchtet ihr einen lustigen Text hören oder möchtet ihr nochmal raten?
Wie sind bei dir? Liest du nur die Überschrift vor oder?
Nee, umgekehrt. Bei mir verrate ich die Überschrift nicht, weil sie schon viel zu viel verrät.
Ah, okay.
Okay, dann?
Dann mache ich das mit der Überschrift?
Ja.
Okay. Die Überschrift ist, also des Forenbeitrags, ich hoffe, du hörst mir zu, wenn ich an dich denke. Ich hoffe, du hörst mir zu, wenn ich an dich denke.
Okay, und jetzt möchtest du, dass wir raten, um was es da geht.
Ja, was bedeutet das eigentlich? Also,
ich hoffe, du hörst mir zu, wenn ich an dich denke.
Ich weiß, irgendwie kriege ich so einen leichten Stalker-Vibe.
Oder es ist ein Gedicht. Da kommt jetzt ein Gedicht. Vielleicht ist das so ein richtig.
Oder um telepathische Sachen, vielleicht sowas Esoterisches oder so.
Ich hoffe, du hörst mir zu, wenn ich an dich denke. Hä? Das macht mich fertig. Also es klingt auf jeden Fall nach Liebeskummer. Und da versucht vielleicht jemand seine Gefühle auszudrücken und kriegt es leider nicht ganz gebacken.
Erzähl mal. Willst du noch weiterraten, Nina, oder bist du am Ende deines Lateins?
Ja, nee. Ja.
Okay.
Denk noch drüber.
Also, ich kann euch mal weitere Informationen darüber geben. Eine richtige Auflösung wird es leider nicht geben, denn diese Überschrift ist quasi ein Zitat und derjenige, der da ins Forum geschrieben hat, schreibt: Was bedeutet das, wenn eine Frau es schreibt? sind da Gefühle dabei oder empfindet sie was für mich? Sind da Gefühle
entweder
dabei?
Sind das Gefühle oder sie empfindet
sie was für mich?
Man weiß nicht, oder will sie eine offene Beziehung? Man
das,
weiß
es nicht. Das heißt, es hört sich für mich so an, wie er hat das irgendwie als Nachricht bekommen. Von einer Frau und weiß halt einfach nicht, was das heißt, was das heißen könnte. Und I feel you, boy, weil ich weiß es leider auch nicht.
Vielleicht können wir ihn nochmal mit Stempeljungen zusammensetzen.
Also ich würde sagen, entweder sind da Gefühle dabei oder sie empfindet was für dich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich finde auch niedlich, ein Kommentar als Antwort war, das hört sich sehr süß an, eine richtige Poetin. Also ich würde auch sagen, sie ist einfach positiv. Und hör ihr auf jeden Fall zu, wenn sie an dich denkt.
Achso, also das ist so im Sinne von so gemein, man denkt an jemanden und dann kribbelt es einem im kleinen Zeh oder so.
Nee, ich glaube, man weiß nicht, wie es gemeint ist, weil ich hoffe, du hörst mir zu, wenn ich an dich denke. Es scheint eine WhatsApp-Nachricht zu sein oder was weiß ich, damals wahrscheinlich noch SMS oder so, die diese Person bekommen hat. Und sie fragt sich nun, was könnte mir damit mitgeteilt werden? Also man weiß es halt nicht genau.
Das ist mir zu hoch. Das ist wahrscheinlich echte Poesie. Was will der Autor sagen? Man weiß es nicht.
Das ist, darüber kann man auf jeden Fall noch mal länger nachdenken. Ich habe auch überlegt, ob das nicht ein gutes Script-Tattoo wäre.
Ja, ich musste gerade tatsächlich auch in diesem Moment
alle,
dran denken.
Lass mal alle tätowieren lassen. Ich hoffe, du hörst mir zu, wenn ich an dich denke.
Nein. Boah, da kommt mir direkt die Kotze hoch. Also ich muss mir ein bisschen zu cheesy.
Ich lass uns einen Stempel anfertigen davon.
Ja, oh mein Gott. Ich liebe es. Ja, wieso nicht hier so aufs Schlüsselbein einmal?
Also ich werde auf jeden Fall mit meinem Pfund dafür sorgen, dass das Niveau ein bisschen sinkt.
Geil, endlich. Es war mir viel zu niveauvoll jetzt.
Ja, nach der Poesie Schluss.
Bis auf Susis, naja, egal, ja,
komm jetzt.
Ja, und zwar ist es so eine kleine Geschichte. Ich muss sie so ein bisschen abkürzen, weil es war eine sehr lange, interessante Geschichte. Aber vielleicht so ein bisschen, ich habe sie rausgesucht, weil wir sind ja auch, wir machen ja nicht nur den Podcast zusammen, wir sind ja auch Kolleginnen und sehen uns jeden Tag und sind in einem Büro zusammen.
Was?
Und ich würde mal sagen, es ist vielleicht eine kleine mahnende Geschichte, dass man gut mit seinen Kollegen umgehen sollte, oh weil sonst Gott. Schlimme Dinge passieren können. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Vorgeschichte.
Drohst du uns, Nina? Wenn, dann haben wir das aufgenommen.
Das wäre auf jeden Fall eine sehr lustige Drohung.
Denkst du auch an mich, wenn ich
die Vorgeschichte ist? Die Vorgeschichte ist eigentlich nicht ganz so witzig. Das war eine, die sich mit ihren Kollegen gar nicht gut verstanden hat. Es klang auch schon so ein bisschen nach Mobbing, aber es klang jetzt nicht so dramatisch. Aber es war auf jeden Fall kein gutes Arbeitsklima, nicht so wie bei uns.
Ja.
Aber ja, diese Person war auf jeden Fall tierisch angepisst auf ihre Kollegen und schreibt jetzt Folgendes. Irgendwann hat's mir gereicht und da ich selber keinen Kaffee trinke, habe ich mir einfach die Kanne geschnappt in der Küche, die sich bei uns angrenzend an die Klokabinen auf dem Gang befindet und habe in die Kanne gepinkelt. Naja, nicht alles. Es sollte ja nicht auffallen. Ich muss auch sagen, als ich dann die ganzen Idioten da gesehen habe, wie sie genüsslich ihr Käffchen geschlürft haben, habe ich mich richtig gut gefühlt.
Ja, das was doch du gibst zu.
Leider so gut, dass ich es ein paar Tage später nochmal getan habe.
Oh Gott.
Eine Kollegin hat sogar gefragt, ob jetzt ein anderer Kaffee gekauft würde, weil der so anders schmecke. Da ist mir das Herz ganz schön in die Hose gerutscht.
Was kam denn da für Antworten drauf? Hast du das gelesen?
Ja, die waren schon.
Und vor allen Dingen, warum eher wurde so, das dass geschrieben? Das was wollte sie? Bestätigung? Habe ich das richtig gemacht?
War
das
nee, es war Idee? Tatsächlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern will, weil ich habe da so viele schöne Dinge gefunden. Wir hatten auf jeden Fall mal in unserem Forum.
Der Beichtstuhl.
Genau, der Beichtstuhl.
Der gute
das war ein,
Beichtstuhl.
Ein Unterthread oder wie nannte man sich Forum. Foren sind auch so ein bisschen so oldschool. Auf jeden Fall halt so ein Forenbereich, der sich der Beichtstuhl nannte, wo Leute eben einfach ihre schlimmen Geständnisse offenbart haben.
Wow. Okay, das heißt, wir achten künftig drauf, wenn der Kaffee anders schmeckt, wissen wir, wir haben irgendwas mit Nina, wir haben sie angepisst.
Und dann hat sie uns zurück angepisst.
Und tatsächlich ist unsere Küche auch neben den Toiletten, also es ließe sich auch ganz schnell einrichten bei uns.
Ja, stimmt, aber eher so in den Wasserkocher oder irgendwie.
Ja, stimmt,
so,
wir haben ja so einen Vollautomaten, ja, da ist es dann wieder schön, wobei in den Wassertank
man könnte,
könnte
in
man
die,
sagen.
Das fände ich persönlich auch in Ordnung, in die Milch pinkeln,
ja,
weil
da
ich trinke
ja
schwarz.
Wenigstens sind dann die Veganer safe, das wäre dann meine Rache.
Das wäre in Ordnung,
Milchtrinkern.
Seid ihr
okay.
Abartig. Sorry, Susi. Wow. Aber du trinkst ja auch keine normale
Milch.
Nee,
ich, ja,
ich glaube auch, die würde dann wahrscheinlich ausflocken.
Immer gut. Wow, okay. An dieser Stelle Cut.
Lass mal
es
ausprobieren.
Ist abartig. Ich finde meine Stempelgeschichte gerade voran. Du meinst? Okay, das waren die Forumsperlen. Wir hoffen, sie haben euch gefallen und waren ein netter Abschluss für diesen Podcast, der sich eigentlich um offene Beziehungen gedreht hat.
Und um offene Kaffeekannen.
Und um offene Kaffeekannen und eine offene Blase. Heute ist alles offen. In dem Sinne verabschieden wir uns an dieser Stelle, etwas peinlich berührt. Und freuen uns schon aufs nächste Mal und sagen Tschüss.
Tschüss. Ciao.